Wir hatten ja bei dieser Bachwoche versucht, bei diesen Werken den Gedankenraum zu erschließen, den diese Werke um sich herum ansammeln. Und es ist ja so, dass die Bach-Kantate 127 durch ihre theologische Betrachtung und ihre Gedanken ein Riesenwerk geworden ist durch die Überlegungen, die wir angestellt haben. Wir haben gestern über Nahtoderfahrungen gehört und heute habe ich den Eindruck, ist das möglicherweise das schwierigste Thema, die Himmelfahrt. Da weiß man am wenigsten, was man davon halten soll und wie man das verstehen kann. Also mir ging das immer so. Ich würde sagen, da habe ich bis heute auch Fragen und gewisses Unverständnis. Und ich freue mich, dass heute Professor Dr. Hans-Joachim Eckstein von der Universität Tübingen zu uns gekommen ist. Und ich möchte ihm jetzt das Wort übergeben und sehr schnell enden, damit wir die wertvolle Zeit dafür nutzen, dass Sie uns dazu Ausführungen heute geben und uns einiges zu diesem Thema Himmelfahrt sagen. Herzlich willkommen.
Meine Damen und Herren, es ist genau so, wie Sie eben gesagt haben. Das Fest der Himmelfahrt ist von den christlichen Festen eines, das uns am weitesten weg ist, das man am schwierigsten heute vermitteln kann. Und gesamtgesellschaftlich ist die Himmelfahrt als Thema ja auch ganz in den Hintergrund getreten. Wir wollen die Ersatzangebote jetzt gar nicht weiter diskutieren. Man kann traditionell sagen, dass das Fest der Himmelfahrt seinen Ort hat durch die Überlieferung, die uns Lukas gegeben hat in seinem Evangelium und der Apostelgeschichte. Er hat gesondert erzählt, dass Jesus, nachdem sie ihn gekreuzigt hatten und der himmlische Vater ihn an Ostern auferweckt hat, dass er an einem besonderen Tag dann endgültig von seinen Jüngern, den Frauen und Männern seiner Nachfolge, in den Himmel entrückt worden war. Die Vorstellung war schon damals nicht etwa, dass er gleich einer Rakete nach oben ging, sodass man ihn im Himmel also suchen musste, sondern die Antike hat die Wolke als Kennzeichen des Übergangs von diesseits und jenseits, von Immanenz und Transzendenz gekennzeichnet. Er wurde in die Ewigkeit, in den Bereich seines himmlischen Vaters aufgenommen. Was ist nun das Besondere an dieser Überlieferung? Nun einerseits, dass es 40 Tage, und diese Zahl ist symbolisch zu verstehen, als Zahl der Vorbereitung, 40 Tage gab, in denen Jesus, nachdem er in einen neuen Leib auferweckt wurde, eine neue Existenz hatte, noch einmal Gemeinschaft pflegte mit den Frauen und Männern, die völlig verstört und irritiert waren über die tragischen Ereignisse des Missverständnisses, der Anklage und der unberechtigten Tötung. Eine Zeit des Übergangs und der Vorbereitung. Aber eben nicht mehr die alte Zeit der ungebrochenen Gemeinschaft und Hoffnung und Beziehung. Das war zerbrochen. Und das, was dort an Karfreitag geschah, hat für sie alle, die Frauen und Männer, die ihn begleiteten, einen Bruch gegeben, eine tiefe Existenzkrise. Zugleich, und das dominiert eigentlich in den lukanischen Texten, war der Tag der Himmelfahrt eben der Tag, an dem Jesus nun als der Lebendige dorthin geht, wo er hergekommen war nach der Überlieferung, nämlich zu seinem himmlischen Vater, um zu seiner Rechten in der Stellung des Stellvertreters zu sein und dort eben für die Seinen einzutreten, dort bei seinem Vater zu sein, um irgendwann einmal, die Christen hofften bald, wiederzukommen und seine Gerechtigkeit, seinen Frieden, seine Liebe endgültig durchzusetzen. Insofern kann man sagen, dass Lukas quasi den Amtsantritt des Sohnes Gottes mit diesem besonderen Fest herausgestellt hat. Was also das Theologische angeht, was die Person Jesus Christus angeht, könnte man sagen, das Himmelfahrtsfest ist eigentlich ein Freudenfest, ein Fest der Einsetzung in diese neue Herrschaft, in das neue Amt. Alle Krisen liegen hinter ihm, alles Leiden, alle Anfechtung. Nun kommt die Zeit der Erfüllung und der Herrschaft. Für mich wäre es jetzt heute Abend schön, wenn es gelingen würde, Ihnen eine andere Seite des Himmelfahrtsfestes deutlich zu machen, die ich gerade im Himmelfahrtsoratorium als die begleitende, wenn nicht sogar bestimmende Linie sehen würde. Und dazu müssen wir uns theologisch viel weniger kompliziert und auch wenn wir dem Theologischen eher fernstehen, in die Frauen und Männer hineindenken, die Jesus als junge Menschen begleitet hatten. 3 Jahre, so sagt die Überlieferung, waren sie mit ihm gegangen. Sie hatten alles hinter sich gelassen, teilweise ihre Familien, ihren Beruf. Und sie waren von dem, was dieser Jesus von Nazareth verkörperte, was er verkündigte, wie er auftrat, wie er Menschen Hoffnung machte, wie er Kranke heilen konnte, Ausgegrenzte hineinnahm. Die Art, wie er von Gott sprach und diese Idee der Königsherrschaft Gottes, der Gerechtigkeit, des Friedens verkörperte. Sie waren so fasziniert, dass sie eine Lebensbeziehung mit ihm eingingen und ihre Identität völlig mit ihm verknüpften. Man muss die Enge dieser Beziehung sich vorstellen, um dann auch die Krise des Verlustes und der Vergänglichkeit erahnen zu können. Denken Sie, weil ich darauf noch zu sprechen komme, wähle ich Sie, zum Beispiel an diese Frau Maria Magdalena. Wir hören von ihr, dass ihre Existenz ganz stark eingeschränkt war. Von 7 Dämonen war sie besessen und wer immer sich darunter nicht viel vorstellen kann, es steht dafür, dass ihr Leben völlig eingeschränkt, fremdbestimmt, belastet war. Für sie war die Begegnung mit diesem Jesus von Nazareth eine völlige Befreiungserfahrung, ein völliger Neuanfang. Diese Beziehung löste sie von allen unheilvollen Erfahrungen der Vergangenheit aus und schenkte ihr eine völlig neue Perspektive und Hoffnung. Wer in einer Beziehung, wer in einer solchen Gemeinschaft derart existenziell angesprochen, abgeholt und neu auf die Straße gesetzt wurde, der in der Tat rechnet mit allem, aber nicht mit einem so abrupten, fatalen Ende, wie es dann in Jerusalem geschah. Und so denken wir uns, wenn wir das Oratorium hören, wenn wir vor allen Dingen auf die Arien achten, hinein in diese Frauen und Männer, eben herausgehoben Maria Magdalena, die bei Johannes alleine herausgehoben wird als Repräsentantin für all die anderen Frauen und Männer. Für sie war das Kreuz Jesu, aber selbst Ostern und Himmelfahrt nicht nur Trost, sondern selbst die Tatsache, dass er wieder leben sollte, aber nicht mehr bei ihnen war, zugleich Anfechtung und Krise. Wir wissen um die Krisen, die uns besonders belasten, die Krise des Versagens. Das betraf die Männer, denn Petrus und andere wurden selber schuldig und konnten nicht unschuldig durch diese Katastrophe hindurch. Die Krise der Vergänglichkeit und die Krise des Verlustes. Falls Sie vorher in die Texte geschaut haben, haben das Oratorium schon vorher einmal angehört, da mögen Sie sich gefragt haben, woher kommt denn eigentlich dieses traurige Abschiedsmotiv. Das kennt doch Lukas gar nicht. Da geht es doch um den Triumph der Einsetzung des Herrschers. Es kommt in der Tat, auch historisch, aus der Perspektive der Zurückgelassenen. Nun sagen Sie, welch seltsame Spannung. Es beginnt mit dem Gotteslob, es beginnt triumphal und dann kommt die Klage darüber, dass ein Ich verlassen wird, dass jemand verlassen wird. Bei Johannes bringt es Jesus in der Abschiedsrede auf einen Punkt, in dem er sagt, wenn ihr mich lieben würdet, dann würdet ihr euch freuen, dass ich gehe. Es ist für unsere Beziehungen, es ist für unsere Liebe die größte Herausforderung, wenn die Konkretion der Liebe darin besteht, dass wir einen anderen ziehen lassen, weil es für ihn und das Ganze besser ist. Ich bin Theologieprofessor und zugleich Pfarrer und habe das Vorrecht, immer wieder junge Menschen trauen zu dürfen. Und während die beiden vorne nervös sich freuen, beobachte ich die Eltern und ich habe den Eindruck, nicht alle Tränen sind nur der Freude gewidmet. Es gibt auch Wehmut und Trauer. Und wenn junge Menschen, wie wir sie hier auf der Bühne erleben dürfen, ihr Elternhaus verlassen, ist es ein ambivalentes Erfahren für die Eltern, wenn die Jungen weggehen und Liebe sich im Loslassen konkretisiert. Es ist die hohe Kunst der Beziehung, da wo es für den anderen notwendig ist und da wo es unumgänglich ist, loslassen zu können. Freilich, es ist der Verlust von Symbiose. Es ist der Verlust von vorkritischer Einheit und Gemeinschaft. Es ist Verlust von Kinderglauben und ungebrochener Harmonie. Und so beginnt das Oratorium neben dem Lob aus der Perspektive der Zurückgelassenen zunächst mit der Klage: Warum willst du schon gehen? Bleibe doch. So stand Maria am Grab und weinte über den Verlust nicht der Vergangenheit, sondern den Verlust ihrer Zukunft, ihrer Identität und des Lebens. Und so wie im Oratorium der Weg von der Klage des Nicht-Loslassen-Wollens hineingeht in die Perspektive dessen, was bleibt, nämlich die Liebe, die Gnade, die Beziehung zum anderen, die nicht durch Trennung aufzuheben ist. So wie das hier geschieht, geschah es damals bei Maria. Die Klagende begegnet Christus noch einmal. Ihre Lebensbeziehung begegnet ihr, aber anders als zuvor. Und wenn wir uns fragen, wo die Küsse am Ende des Oratoriums herkommen, die wir dann am jüngsten Tag Jesus wieder geben, sie fiel auf den Boden und küsste seine Füße und wollte ihn halten und wurde beschieden, du kannst mich nicht festhalten. Wir haben es im Ohr, berühre mich nicht, aber gemeint ist, halte mich nicht fest, denn ich muss weggehen. Und sie kann loslassen. Und diese Kunst des Loslassens ist die höchste Form der Liebe. Wer wirklich gehalten ist, der kann auch loslassen. Die Kraft, loszulassen, bevor man ergreift, und die Fähigkeit zu hoffen, bevor man sieht, das nennen wir Vertrauen. Wir merken plötzlich, dass die Thematik des Abschieds der Himmelfahrt in uns etwas zum Klingen bringt, was uns an viele Momente, Beziehungen und Personen des eigenen Lebens erinnert. Gelungene oder nicht gelungene Trennung. Ein Loslassen können oder ein Festklammern. Wir hören, dass die Männer zum Himmel schauen. Und man mag sagen, was kann daran falsch sein, wenn jemand zum Himmel schaut? Und sie werden von den beiden Engeln kritisiert. Wenn wir uns trennen und eine Trennung unumgänglich ist, dann können wir nachsehen und das Nachsehen haben. Oder wir können dem anderen, den wir lieben, entgegensehen und das Wiederkommen und die neue Begegnung und die neue Gemeinschaft im Blick behalten. Wir haben im Oratorium den Beginn bei dem Verlust und die Perspektive des Gewinns in Gestalt der Hoffnung am Ende. Hoffnung ist nun bei uns etwas in Verruf gekommen, weil wir dachten, Hoffnung habe im Christsein oder generell etwas mit Vertrösten zu tun. In Wahrheit aber ist Hoffnung, die lebendig und begründet ist, eine Hoffnung, die aus einer Beziehung kommt, niemals vertrösten, sondern Trost in der Gegenwart. In der Tat kann uns die Hoffnung motivieren. Das heißt, dass Hoffnung schon wirkt, bevor sie sich erfüllt. Und insofern ist die Spanne zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft Christi nicht eine Phase der Trauer, sondern die Himmelfahrt macht deutlich, es gibt eine neue Ursprünglichkeit jenseits der zerbrochenen Einheit des Anfangs. Es gibt die Wiederentdeckung von Authentizität, von Identität. Es gibt eine Beziehung, auch da, wo wir nicht fühlen und uns bestärkt fühlen. Nun mögen Sie sagen, muss das dann verteilt werden auf Karfreitag, auf Ostern, auf Himmelfahrt und Pfingsten? Nein, es geht darum, diese Feste jeweils zu bedenken nach ihren besonderen Aspekten. Für Maria Magdalena selber geschah das alles an einem Tag. Die Trauer des Verlustes über die verlorene Vergangenheit, die Begegnung mit ihrem Herrn als Neuanfang und das nicht festklammern müssen, sondern loslassen können, weil sie ihn liebte und sie ihn gehen ließ und dadurch hat sie ihn erhalten. Wenn wir das Oratorium zur Himmelfahrt hören, haben wir einerseits den triumphalen Gesang unseres Herrn, der seinen Thron besteigt. Und zugleich, und dazu lade ich besonders ein, denn das ist das Ungewohnte, die Perspektive der Zurückgebliebenen, die ihre alte Identität nicht einfach hinüberretten können, die erwachsen werden müssen und die eine neue Ursprünglichkeit erhalten. Die Frage, wann kommst du wieder, wann werden wir es erfüllt sehen, ist geborgen in der Gewissheit der Beziehung. Wie stehen wir zu unserer Vergangenheit? Sind wir offen in unseren Beziehungen? Können wir in Hoffnung ergreifen? Können wir loslassen, weil wir ergriffen sind? So viele existenzielle Fragen berühren uns in der Begegnung dieser biblischen Geschichten, dieser alten Musik im Heute und im Hier und Jetzt. Wer von etwas wirklich ergriffen ist, der kann auch loslassen. Die Kraft, etwas loszulassen, bevor man ergreift, und etwas zu hoffen, bevor man sieht, das ist das Vertrauen. Und nichts anderes bedeutet Glauben. Vielen Dank.